Gemeinde gegründet. Und Gott hat ihm gesagt, dass ihm diese Gemeinde wichtig ist und dass er viele Jünger dort hat. Und er ist dort eineinhalb Jahre geblieben und hat sie gelehrt, hat sie in Jüngerschaft genommen. Das ist ja im Moment unser Thema. Machen wir eins weiter. Ja, das ist jetzt die dritte Missionsreise. Das ist hier auch nochmal, geht er hier durch. Und das sind auch ungefähr 1000 Kilometer hier. Und in dieser dritten Missionsreise, kommt er nach Ephesus und gründet dort eine Gemeinde. Und in Ephesus bleibt er circa 3 Jahre. Und in diesem Zeitraum sind wahrscheinlich alle 4 Briefe geschrieben worden. Also alles, was mit den Korinthern abgehandelt wird, ist in den 3 Jahren passiert, als er in Ephesus war. Ich nehme mal an, dass der Verkehr hier übers Meer lief. Da ist die Entfernung überschaubar, obwohl das immer noch, ich glaube, so um die 300 Kilometer sind. Und zwischen dem ersten Besuch, als er Korinth die Gemeinde gegründet hat, und jetzt diesen Briefen, sind wahrscheinlich, schätze ich, so um die 2 Jahre vergangen. Also da war schon ein Zeitraum dazwischen. Man sieht das allein schon durch die Entfernungen, die er zurückgelegt hat. Und als er dann in Ephesus war, am Anfang, da bekommt er einen Bericht, dass in Korinth sehr viel Unmoral und Unreinheit ist. Und dann schreibt er seinen ersten Brief, den wir nicht haben. Und er mahnt sie, dass sie diese Dinge in Ordnung bringen sollen. Woher weiß ich das? Ich lese das mal vor. Und zwar machen wir das 4. Bild. In 1. Korinther 5, Vers 9 bis 13 lesen wir das. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Denn was gehen mich die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten soll? Habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind, die bei dir aber außerhalb sind, richtet Gott. So tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Ja, letztes Mal haben wir darüber gesprochen, dass Korinth eine sehr verdorbene Stadt war. Da war dieser Tempel der Aphrodite, dieser Liebesgöttin, wo 2000 Priesterinnen waren, die eigentlich Prostituierte waren, weil dieser Lobpreis in diesem Tempel bestand darin, Verkehr mit diesen Priesterinnen zu haben. Und durch den Hafen, der dort war, sind sehr viele Seeleute und Geschäftsleute durch die Stadt gekommen. Und die kamen aus aller Welt und alles, was man in der Welt hat, haben die mitgebracht. Wie das bei uns heutzutage auch in Städten ist, wo viel internationaler Verkehr ist. Und dann gefördert wurde das noch durch dieses griechische Denken, dass man durch Dinge, die man mit dem Körper tut, die Seele gar nicht beschmutzen kann, weil die Seele ist eigenständig und der Körper ist eigentlich unwichtig, der stirbt irgendwann. Und das, was der Körper tut, beschmutzt die Seele nicht. Das dachten die damals. Und Paulus musste gegen dieses griechische Denken mit angehen. Paulus schreibt den ersten Brief nicht wegen der Unmoral dieser Stadt, sondern er schreibt diesen Brief, weil diese Unmoral noch in dieser Gemeinde ist oder wieder zurückgekehrt ist in seine Abwesenheit. dass dieser Schmutz wieder in die Gemeinde eingezogen ist. Und Paulus tadelt sie und sagt, ihr duldet das in eurer Mitte. Ihr duldet Habsucht, Habgier, Götzendienst, Sauferei und all diese Dinge lasst ihr zu in eurer Mitte und sagt nichts. Wendet nicht Gemeindezucht an und geht gegen die Dinge an. Und er warnt sie. Sünde ist nicht Privatsache. Sie verunreinigt, reinigt die ganze Gemeinde. In ein paar Verse vorher sagt er Vers 6 und 7. Ja. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid. Ich glaube, dass die Situation heute nicht besser ist. Ich würde fast sagen, in unserer Zeit ist es noch schlimmer wie damals. Habsucht ist in unserer westlichen Welt eine Tugend geworden. Wir nennen das nicht Habsucht, sondern wir wollen besitzen. Wir wollen es zu was bringen. Wir wollen besitzen. Das ist unser Lebensziel von vielen Menschen, die nur das Ziel haben, ich will reich werden, ich will ein dickes Haus haben, ein dickes Auto, zweimal oder dreimal im Jahr in Urlaub fahren. Und das ist auch in unseren Gemeinden, dass dieser Fokus, etwas zu werden, etwas zu leisten, weltlich gesehen, das hat einen großen Stellenwert. Und sich berauschen, das ist bei uns ein Freizeitvergnügen. Hier im Dorf ist das noch einigermaßen verdeckt. Aber in den Städten, in den Techno-Tanzhallen, das sind alle Drogen, die man sich nur denken kann, werden da vergeben. Und in diesem Rausch der Sinne ist unser Geist offen für alle Dämonen, die man sich nur denken kann. Und es ist eine Illusion zu denken, dass in unserer Zeit diese Dinge nicht mehr da sind, sondern ich denke, das ist viel schlimmer wie früher. Missbrauch jeder Art ist zu finden. Das sind diese K.O.-Tropfen, was immer wieder, ich denke, die Dunkelziffer ist da ziemlich hoch, weil viele sich schämen nachher, weil sie nicht mehr wissen, was da passiert ist und nichts sagen. Dass Menschen einfach K.O. gemacht werden, um sie dann zu missbrauchen. Der Feind ist überall. Und Unzucht hat in unserer Zeit eine ganz neue Dimension erreicht. Ehe ist ein veraltetes Modell. Die meisten heutzutage heiraten gar nicht mehr. Ich würde mal sagen, dass von den jungen Leuten bis 35 oder so, die von den Paaren noch nicht mal die Hälfte verheiratet ist. Ich glaube eher weniger. Ich kenne die Zahlen nicht genau. Im Fernsehen gibt es Werbung dafür, dass du anonym fremdgehen kannst. Und du brauchst da nur eine Website aufmachen und kriegst einen Partner vermittelt, der das genauso machen möchte. Geht's noch doller? Da gibt es Swingerclubs, wo die Menschen versuchen, noch mehr zu kriegen, wo Partnerstausch stattfindet und mit mehreren Partnern gleichzeitig. Das ist sehr, sehr verbreitet. Wenn man zwischendurch, im Fernsehen habe ich das jetzt schon öfters aus Versehen, dass ich mal hier durchgeklickt habe. Und da waren solche Sendungen, wo das ausgebreitet wird. Und das wird quasi als was Tolles dargestellt, was man doch mal probieren sollte. Das ist das Denken. Aber das, was ich am schlimmsten finde, ist, diese Pornografie ist normal geworden. Das hatte ich das letzte Mal schon angeschnitten. Ich denke, dass mehr als 80% der Jungs, die so 13, 14 sind, schon damit in Kontakt gekommen sind. Ich glaube, die Eltern dürfen sich da die Augen nicht zuschmieren. Durch Computer und Handy ist das jederzeit und überall zugänglich. Und das macht es so leicht. Der Feind hat es so einfach gemacht. Du kannst im Dunkeln, kannst du alles haben, was du willst. Alles dir anschauen, jeden Schmutz. Und diese Dinge. Ich glaube, Kalle, du hast es mal erzählt von einer Männerkonferenten Gandersheim, wo es auch um diese Dinge ging und wo die mal aufstehen sollten. Hast du gesagt, so um die 80% sind aufgestanden?
Fast jeder.
Also das war eine Versammlung von, wo sich Christen, die mehr wollten, versammelt haben. Und fast alle haben zugegeben, sie haben damit Probleme schon gehabt. Und diese Unreinheit hat Auswirkungen auf unsere Gemeinde. Auf uns. Das Gewissen wird stumpf gemacht. Weil am Anfang hast du vielleicht noch ein schlechtes Gewissen. Je öfter du dieses Gewissen übergehst, je weniger wird es dir was sagen. Weil du machst es tot. Und das hat wiederum Auswirkungen auf die Ehe. Wenn Männer, die damit Probleme haben, das bringen die mit in die Ehe hinein. Und das, ja, und die Frauen leiden darunter, wenn sie es mitkriegen. Und wie man das deshalb, was wir eben gesagt haben, diese Dinge, Paulus sagt, wir müssen dagegen vorgehen, weil es hat Auswirkungen auf die Gemeinde. Es ist keine Privatsache. Es verhindert, dass wir geistig weiterkommen. Und hier sind wir wieder bei Jüngerschaft. Jakobus sagt in Jakobus 5, Vers 16, habe ich keine Folie von, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Wir haben die Möglichkeit, diese Dinge in den Griff zu kriegen, aber du schaffst das nicht alleine. Ich weiß nicht wer, ich will auch keine Hände sehen oder irgendwas, ich denke, das wäre natürlich das Offenste, wenn man wirklich bekennen würde und sagen, ja, und ich möchte hier bekennen, ich will das ablegen, damit wir hier weiterkommen, brauchen wir diesen Sieg im Leben. Wir müssen dem Feind zeigen, dass wir in der Kraft des Blutes und des Kreuzes, wir haben viele Lieder heute Morgen gehabt darüber, dass Jesus den Sieg errungen hat. Lästern übereinander und reden übereinander statt miteinander. Ich habe das schon so oft gesagt, ich weiß das. Ich will das auch gar nicht mehr im Detail anpacken. Aber wir müssen einander helfen, das loszulassen, da rauszukommen. Es wird immer wieder passieren, dass wir bei dem einen oder anderen Ding wieder auf die Nase fallen. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist nicht aufzustehen dagegen. Zu resignieren und zu sagen, okay, ist halt so, ich habe das Problem, ich muss damit leben. Falsch. Übermäßiger Genuss von Alkohol ist auch ein Problem, dass viel verschwiegen wird. Ich habe Statistiken gehört, dass viele, viele Frauen zu Hause in ihrer, wo sie allein sind, halt viel trinken und so weiter. Ich glaube, das ist bei uns eher weniger das Problem, aber kann das natürlich auch sein. Jüngerschaft hört nicht da auf, nicht in unseren Jüngerkreisen auf. Jüngerschaft ist ein Lebensprinzip. Wir brauchen Menschen, denen wir vertrauen. Wir brauchen Menschen, die geistliche Reife haben und denen wir solche Dinge bekennen können, denen wir vertrauen können und sagen können, ja, ich habe ein Problem. Können wir uns mal treffen? Wir beten da füreinander. Das ist eine Hilfe. Wir müssen die Dinge anpacken. Kalli und ich, wir haben das mit dem Peter erlebt. Er hat viele schlimme Sachen in seinem Leben getan. Und wir waren am See und haben stundenlang gesprochen. Er hat alles ausgepackt. Also er hat keine Frage irgendwie ausgelassen, wenn er Fragen gestellt hat. Er hat bedingungslos alles erzählt. Und er hat gesagt, ich will diese Dunkelheit nicht mehr. Ich will, dass Licht da reinkommt. Und ich will, dass das aufhört. Ich will dem Feind keinen Raum mehr geben. Ich will das abgeben. Ich will das erzählen. Und er will das auch nochmal schriftlich festhalten und wahrscheinlich uns auch geben, dass er das wirklich, er hat seinen Kindern bekannt, er hat gesagt, ich habe mich vergangen an euch, bin schuldig geworden vor euch und hat um Vergebung gebeten, jeden Einzelnen, ohne dass wir ihn aufgefordert haben. Er hat einfach gewusst, das ist dran. Ich muss die Dinge in Ordnung bringen, ich kann da nicht einen Teppich drüber legen. Ich kann nicht neu beginnen und den Dreck da lassen. Und verkehrte Scham hindert uns, in Freiheit zu kommen. Und das ist ein Thema, wo Scham mit im Spiel ist. Aber ich glaube, dass wenn wir diese Scham überwinden, dass wir wirklich da in Freiheit, in Freude reinkommen. Weil diese Dinge bedrücken uns. Und diese Bedrückung ist zu spüren. Ja, das war so der Inhalt des ersten Briefes, so viel wir davon halt im unserem ersten Brief Erwähnung gefunden haben. Und dann, eine Zeit lang später, kam, steht da der Haushalt oder die Gruppe der Chloe, was auch immer das war, war vielleicht ein Hauskreis, keine Ahnung, vielleicht die Heißen in Korinth. Und die haben Paulus berichtet, ja, es sind Spaltungen entstanden in der Gemeinde und es ist schwierig. Es gibt Menschen, die schlecht über Paulus reden, über ihn urteilen. Lesen wir auch alles im ersten Korintherbrief, in unserem. Und es sieht so aus, als ob der erste Brief, den Paulus ihnen geschrieben hat, nicht allzu viel bewirkt hat. Und die Familie der Chloe überbrachte auch einen Brief mit mehreren Fragen über das Thema Geistesgaben. Sie hatten scheinbar da Fragen, das sieht man nachher, wenn der Paulus antwortet, dass er auf eine Frage eingeht. Und sie haben Fragen zum Thema Ehe und Ehescheidung. Ja. Und der Brief, den Paulus jetzt schreibt, unser erster Korintherbrief aus der Bibel, enthält zum größten Teil diese zwei Elemente. Er geht auf diese Dinge ein, die die Chloe ihm wörtlich berichten, und er geht auf die Fragen ein, die in dem Brief sind, und er hat noch so den einen oder anderen Gedanken, den er selbst dazu gibt. Nachdem er diesen umfangreichen Brief geschrieben hat, er war für die damalige Verhältnisse 16 Kapitel, das war schon ein sehr, sehr langer Brief. Die hatten ein Briefpapier wie wir, die hatten auch Pergament, und das war alles sehr, sehr wertvoll. Und ja. Und er ließ diesen Brief von Timotheus überbringen. Er war ja mit in Ephesus, war mitgekommen, mitgereist, und er hatte den ja in der ehemaligen Türkei mitgenommen, in der zweiten Missionsreise, und hat gesagt, das wird mein Jünger. Und so ist er auch mit nach Ephesus gekommen. Und Paulus hat gesagt, hier ist der Brief, nimm den mit. Und er bleibt eine Weile bei ihm. Wir lesen das mal in 1. Korinther 4, Vers 17. Deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist, der wird euch an meine Wege in Christus erinnern, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Und am Ende des Briefes bittet er sie noch, dass sie den Timotheus gut aufnehmen und ihm das Leben nicht so schwer machen und ihm helfen. Wir lesen da 1. Korinther 16, Vers 10. Wenn aber Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein kann, denn er arbeitet im Werk des Herrn, wie ich auch. Also, er schickt den Timotheus los und der hat den Brief mit. Und ja. So viel jetzt nochmal zu dem Ablauf der Dinge, wie das alles zustande gekommen ist, weil ich denke, dass das uns sehr hilft, einen Brief zu verstehen oder einen Text in der Bibel zu verstehen, weil es wichtig ist, zu wissen, warum ist der denn geschrieben worden und welchen Zweck und was war die Ursache. Und ja, ich hatte letztes Mal, habe ich schon mal 5 Verse angesprochen, und zwar die Verse 4 bis 9 im 1. Korinther 1. Und ich möchte das nochmal vorlesen, wo Paulus wirklich dankt, Gott dankt dafür, für die Gaben und die Erkenntnisse, die er den Korinthern gegeben hat. 1. Korinther 1, Vers 4 bis 9. Gut. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Das ist so wichtig, dass wir das Danken nicht vergessen für die guten Sachen, dass wir da, wo Probleme auftreten, das Gute nicht wegmachen und sagen, das ist nur noch das Problem da. Weiter danken für das, was Gott schon geschenkt hat. In ihm seid ihr alle reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden des Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festigen wird bis ans Ende, so dass ihr untadelig seid an dem Tag des Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Er kann danken dafür, weil er weiß, Gott wird das zurechtbringen. Er wird es tun, auch wenn das Mühe kostet. Und Paulus dankt für die Gnade Gottes, die ihm durch Jesus gegeben ist. In ihm sind sie reich gemacht, in ihm sind wir reich gemacht. Es ist nicht unser Verdienst. Es ist nicht, weil wir so toll sind, weil wir so geistlich, so super drauf sind. Deshalb hat er uns das gegeben. Nein, es ist Gnade. Deshalb heißt das auch Gnadengabe und nicht Belohnung. Belohnung kommt zum Schluss. Und diese Gnade brauchen wir, dass Gott uns diese Dinge gibt. Er hat uns das angeboten. Obwohl es Gnade ist, sollen wir danach streben, sagt Paulus, nach diesen Gaben. Aber weil es Gnade ist, haben wir keinen Grund und keinen Anlass und kein Recht, uns damit zu profilieren. Diese Gaben vorzuweisen und sagen, guck mal hier, was ich ein toller Hecht bin. Ich habe die Gaben also. Deshalb schreibt er ihnen in 1. Korinther 4, Vers 7, was besitzt du, dass du nicht empfangen hast? Und wenn du es empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Es ist Gnade. Gott hat uns das gegeben. Ich habe kein Recht, da irgendwas darüber zu fordern und zu sagen, weil ich diese Gaben habe, müsst ihr mich besonders ehren oder irgendwas in dieser Richtung. Sondern wir können danken dafür. Das ist der richtige Weg, wie Paulus das auch macht. Danke, dass du meinen Bruder beschenkt hast. Er dient der Gemeinde damit. Halleluja. Ja, ich möchte jetzt auf das erste Thema eingehen, was diese Gruppe der Chloe Paulus zugetragen hat. Und zwar das erste Ding ist Spaltung. In 1. Korinther 1, Vers 10 schreibt Paulus, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und derselben Überzeugung. Die Gemeinde hatte sich in vier Lager gespalten, wo jeder irgendwie in einem anderen Vorbild nacheiferte oder nachfolgte. Und da wird Paulus, Apollos, Petrus und Jesus genannt. Hier kommt scheinbar auch wieder dieses griechische Denken durch, der Drang nach Selbstbestimmung. Die Griechen hatten schon in 400 Jahre vor Christus die erste Demokratie. Und sie dachten, dass sie das Recht hatten zur Selbstbestimmung. Selbst zu wählen und zu bestimmen, wer ihre Leiter waren. Wir haben auch darüber gesprochen, dass es die meisten Sklaven waren, die irgendwie in Freiheit gekommen waren und die zum Teil reich geworden waren und eine Karriere hinter sich gebracht haben. Sie hatten es zu was gebracht. Kommt uns das bekannt vor? Und diese Menschen, die sich ihr Leben erarbeitet haben, die tun sich schwer damit, Autoritäten anzuerkennen, zu sagen, und du darfst mir was sagen. Das kennen wir heute auch, das hieß in der Gemeinde überall, dass Leute, die wirklich was geleistet haben, das ist auch, will ich auch nicht schmälern. Aber eine Gemeinde ist eine andere Ordnung. Da geht es nicht darum, was ich geschafft habe. Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung, Selbstfindung. Ich, mich, meiner, mir. Herr, segne doch uns vier. Das ist es. Und das ist nicht biblisch. Das ist der vollkommene falsche Ansatz. Gott möchte uns segnen, aber nicht um uns selbst willen. Sondern immer wenn Gott Menschen segnet, dann will er damit den Leib segnen. Auch in unseren Gemeinden ist zum größten Teil hier im Westen die Demokratie eingezogen. Älteste werden gewählt, das ist ganz selbstverständlich. Wir bestimmen, wer unsere Leiter sind. Ein Pastor oder ein Pfarrer, die kommen her und dürfen mal predigen und dann wird erst mal geprüft, ob sie auch die Richtigen sind. Das ist keine Berufung, sondern wir sagen, der gefällt uns. Der erzählt uns das, wonach uns die Ohren kitzeln. Und danach wählen wir unsere Pastoren aus. Die Strukturen in den Gemeinden haben sich einfach den politischen Strukturen angepasst. Und das ist nicht gut. Menschen suchen starke Leiter und starke Vorbilder, die wirklich Empathie haben. Und man sucht die Gemeinde danach aus, ob man sich wohlfühlt. Ich sage das immer wieder hier und ich glaube, Kalle, wir sind uns da einig. Die Gemeinde soll so gebaut sein, dass Gott sich wohlfühlt. Und es ist vielleicht gar nicht dran, dass ich mich wohlfühle. Wenn ich mich wohlfühle, dann komme ich vielleicht gar nicht weiter. Vielleicht muss da Reibung sein, damit ich weiterkomme. Es ist nicht die Frage, ob ich mich wohlfühle, sondern kriege ich da, was Gott für mich vorbereitet hat? Kriege ich da Korrektur? Komme ich da weiter? Kriege ich da auch meinen Hintern getreten? Das ist wichtig, weil wenn das nicht stattfindet, geht es nicht weiter. Und dann werden Gleichgesinnte, Verbündete gesucht. Und so entstehen Grüppchen in der Gemeinde und die verstehen sich prima und die haben sich alle lieb, aber mach du dein Ding, ich mach meins, aber lass uns nicht drüber reden. Und dann kommen diese Dinge und alles steht. Es gibt kein Wachstum, es gibt kein Weiterkommen. Und Paulus schreibt hier, dass ihr keine Spalten. Nee, sorry, nicht weit. Dass ihr keine Spaltungen unter euch zulasst. Spaltung kommt nicht einfach. Spaltung passiert nur dann, wenn wir es zulassen. Der Feind will spalten, er will auseinanderbringen, er will Gruppierung zersplittern, er will schwach machen. Paulus sagt dir, hey, ihr seid verantwortlich, wenn Spaltungen entstehen. Ihr lasst das zu. Ihr tut nichts dagegen. Was er aber hier nicht tut, ist, er ruft nicht zu einer falschen Einheit auf, die auf Kosten der Wahrheit geht. Er sagt, rauft euch irgendwie zusammen und hört auf zu diskutieren über Wahrheiten der Bibel und trefft euch irgendwo. Und lasst die Dinge, die Probleme bereiten, weg. Das ist auch nicht das, was er hier sagt. Es ist eine Herausforderung, sich Mühe zu machen, immer mehr eins zu werden. Wir haben das eben gelesen. Ich ermahne euch, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung, in derselben Überzeugung. Diese zwei Dinge, die fallen nicht vom Himmel. Diese zwei Dinge machen Arbeit. Die zwei Dinge machen vielleicht auch Probleme. Und wenn zwei Meinungen oder Gesinnungen zwischen Menschen da sind, dann sollten wir vielleicht in Betracht ziehen, dass eine davon falsch ist. Dass wir nicht stolz und aufgeblasen sind, sondern es für möglich halten, dass auch wir vielleicht irgendwo falsch sind, aus irgendeinem Grund, dass wir alle bereit sind, uns korrigieren zu lassen, und zwar, indem wir ins Wort gehen. Das muss man nicht schnell erklären. Da muss man sagen, hey, Wir haben hier zwei Meinungen, das müssen wir nochmal prüfen. Lasst uns nochmal ins Wort gehen. Wir reden vielleicht später nochmal drüber. Wir müssen lernen, mit diesen Dingen umzugehen. Weil diese Dinge sind prädestiniert dafür, Spaltungen zu bringen. Dass man sagt, der andere, komm, brauche ich jetzt nicht, ich lass uns dann nicht mehr drüber reden, ich habe meine Meinung, du deine, fertig. Und schon sind da gläserne Mauern aufgestellt. Es gibt nur einen Gott. Ein Haupt der Gemeinde, und das ist Jesus. Einen Geist, der in uns allen wirkt. Es gibt nur ein Evangelium und es gibt nur eine Wahrheit. Und diese eine Wahrheit, das ist heute, wenn du das sagst in der Welt, wirst du ausgebuht. Weil in unserer Gesellschaft ist das nicht so. In unserer Gesellschaft gibt es deine Wahrheit und meine Wahrheit. Das ist kein Problem, das. Und es gibt auch mehrere Evangelien. Du kriegst gesagt, jeder soll nach seiner Fassung selig werden. Leute, lasst uns nicht streiten, lasst uns fröhlich sein. Und nee, das ist nicht die Bibel. Die Bibel will Klarheit. Ja. Wir sollen dahin kommen, dass unsere Gesinnung gleich wird und dass unsere Überzeugungen gleich werden. Und dafür haben wir dieses Buch. Und je tiefer wir da reinkommen, desto mehr wird das passieren. Paulus sagt ihnen, Jesus ist doch nicht zerteilt. Er ist doch für uns gestorben. Nicht Petrus oder Apollos oder ich. Wir sind auf seinen Namen getauft. Es geht um das Evangelium, das Wort vom Kreuz. Und darum geht es uns allen. Ob das Petrus, Paulus oder Apollos ist oder wie die Apostel auch alle heißen, es dreht sich alle um dieses Evangelium. Um diese Apostellehre, und die Apostellehre ist die Lehre vom Evangelium, vom Kreuz. Das ist eine Einheit. Das ist nicht verschieden. Die, die daran arbeiten, arbeiten alle für das Gleiche. All diese Botschaft vom Kreuz, nämlich 1. Korinther 1, Vers 18, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Das ist jetzt eine neue Genfer Übersetzung. Und er sagt ihnen, diese Parteiungen und diese Spaltungen sind fleischlich und seelisch. Und sie sind nicht geistlich. Das ist unreifer Kinderkram. Und Paulus greift dieses Thema in Kapitel 3 nochmal auf. Das war schon weiter, sorry. Nummer eins zurück. Okay, ja. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als Geistlichen, sondern zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter uns, euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Wer aber ist Paulus? Wer Apollos? Was sind sie anders als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. Und so ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Er sagt dann Vers später, wir sind Mitarbeiter Gottes. Wir dienen dem gleichen Herrn. Wir verkündigen das gleiche Evangelium. Der eine sät, der andere begießt. Aber das Wachstum kommt doch von Gott. Wir bauen auf dem einen selben Grund, der schon gelegt ist, auf Christus. Gott gebraucht euch, uns, um euch in Reife zu bringen. Und Paulus stellt sich hier nicht auf die gleiche Ebene mit ihnen und sagt, wir sind auf der gleichen Reifestufe. Er sagt nicht, wir sind doch alle gleich, haben den gleichen Erkenntnisstand. Und das hat auch sehr viel mit Jüngerschaft zu tun. Denn bei Jüngerschaft, hat der Kallis letztes Mal schon gesagt, es gibt Lehrer und es gibt Schüler. Und Schüler und Lehrer, kannst du mal in der Schule probieren, dich mit dem Lehrer gleichzustellen. Er sagt, ich bin der, der erzählt und ihr hört zu. Das bedeutet nicht, dass der Lehrer nichts mehr lernen kann. Auch nochmal wiederholen, das war sehr wichtig. Paulus sagt ganz klar, mach mal eins weiter, Vers 9 und 10. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut. Paulus bezeichnet sich und Apollos als Mitarbeiter Gottes, wo einer sät und der andere begießt. Und die Korinther bezeichnet er als Ackerfeld, Gottes Ackerfeld. Und dieses Ackerfeld muss bearbeitet werden. Es braucht diesen Bauern, der es bestellt. Und er bezeichnet sich durch Gottes Gnade als weisen Baumeister, der den Grund der Gemeinde gelegt hat. Nicht den Grund Paulus, sondern den Grund Jesus hat er gelegt. Und auf diesem Fundament muss gebaut werden. Er sagt ihnen, ich habe euch mit Nahrung versorgt. Milch musste ich euch geben statt fester Nahrung, weil ihr es noch nicht vertragen konntet. Ihr lebt im Fleisch. Geht euren seelischen Lüsten nach. Also diese ganze Gleichmacherei, die wir immer gerne haben möchten, ist auch ein Ding von dem, was wir aus der Welt kennen. Gott beruft Menschen, die das Recht haben, uns ins Leben zu sprechen. Im Anfang des 4. Kapitels schreibt er, mach nochmal weiter, 1. Korinther 4, Vers 1 und 2. Nun wissen wir auch, wie ihr von uns denken müsst. Diener Christi sind wir, denen die Verkündigung der Geheimnisse anvertraut ist, die Gott uns enthüllt hat. Und was erwartet man von jemandem, dem eine Aufgabe anvertraut ist? Man erwartet, dass er sie zuverlässig ausführt. Das ist auch wieder eine neue Genfer Übersetzung. Ich fand das sehr schön übersetzt. Ja, Paulus tadelt die Gemeinde, weil sie Spaltungen zulässt, indem sie ja dem einen oder dem anderen nachfolgen oder indem sie ja quasi diese Apostel neben Jesus stellen. Das ist nämlich das Irritierende dabei, dass er sagt, der eine sagt, er gehört zu Paulus, der andere zu Petrus, der andere zu Apostel, der andere zu Jesus. Das ist nicht eine Ebene. Und das ist der eigentliche Fehler. Weil sie die Apostel neben Jesus gesehen haben. Aber Jesus ist der Grundstein. Und auf diesem Grundstein wird gebaut. Er betont, dass Jesus das Haupt ist und sie ihm dienen, indem sie das Ackerfeld bearbeiten, die Gemeinde bauen. Dass sie auf dem Grund, der Jesus heißt, das Haus der Gemeinde aufrichten. Und dass Jesus, dass es eine Gnade ist, dass er als Baumeister darauf bauen darf, das ist eine Gnade, die ihm gegeben worden ist. Und das betont er ganz oft. Es ist nicht, weil er so ein toller Kerl ist und weil er so viel gelernt hat. Und er hat ja irgendwann mal gesagt, das Ganze, was ich vorher gemacht habe und gelernt habe, das ist Schmutz. Das brauche ich alles nicht mehr. Um Christi willen. Und er betont, dass Gott ihm und den anderen Aposteln und Propheten Geheimnisse anvertraut hat, die ich sie dem Leib weitergeben. Die Korinther hatten nämlich ein Problem mit Leiterschaft. Das sehen wir immer wieder zwischen den Zeilen und bei dem, was Paulus so schreibt. Und hier die eine Stelle hier, die ist wirklich ironisch gemeint. Wir lesen hier in Vers 8 bis 10. Ihr seid schon satt geworden. Ihr seid schon reich geworden. Ihr seid ohne uns zur Herrschaft gelangt. Oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gelangt wärt, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Es scheint mir nämlich, dass Gott uns Apostel als Letzten hingestellt hat, gleichsam zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl den Engeln als auch den Menschen. Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber seid stark. Ihr in Ehren, wir verachtet. In diesen 2 Jahren, wo Paulus weg war, hatten sie sich erhoben. Sie hatten irgendwie falsche Prioritäten bekommen und sie waren in falsches Denken hineingekommen. Gott hat Paulus eine Vision, in seiner Vision gesagt, dass in Korinth ein großes Volk sein wird für ihn. Und Gott hat Paulus berufen, damit er als Apostel diese Gemeinde gründet. Das war der Ruf Gottes. Er hat sie gelehrt 1,5 Jahre, ihnen die Geheimnisse Gottes anvertraut, ihnen verkündigt. Jetzt muss er hören, dass sie Spaltungen haben, dass sie schlecht über ihn reden, dass sie sich für verführen lassen von anderen, die sich Apostel nennen. Lesen wir dann später. Die wahrscheinlich da diesen Durcheinander in die Gemeinde reingetragen haben. Noch ein Text in 1. Korinther 4, Vers 15, Vers 15 bis 21. Denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. So ermahne ich euch nun, werdet meine Nachahmer. Deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch an meine Wege in Christus erinnern, wie ich überall in den Gemeinden lehre. Weil ich aber nicht selbst zu euch komme, haben sich etliche aufgebläht. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will und ich die Worte der Aufgeblähten kennenlerne, sondern die Kraft. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen oder in Liebe, im Geist und in Sanftmut? Werdet meine Nachahmer. Das klingt jetzt wie ein Widerspruch. Am Anfang sagen wir, nachfolgen Paulus, Apollos, Petrus und Jesus. Und jetzt sagt er, folgt mir nach. Ist das ein Widerspruch? Nee, es ist kein Widerspruch. Gott hat sich ausgedacht, wie Gemeinde funktioniert. Es war sein Plan und er bestimmt, wie Gemeinde gebaut wird. Er hat sich den fünffältigen Dienst ausgedacht. Er hat Menschen in verschiedene Dienste berufen. Er hat sie zu Apostel berufen, zu Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Das ist sein Plan. Der Heilige Geist teilt seine Gaben aus, wie er will. Und wir sollen danach streben. Es ist Gott, der gibt. Er teilt aus. Jesus hat Jüngerschaft erfunden. Er hat uns das in den Evangelien vorgelebt, wie Jüngerschaft geht. Er zieht mit seinen 12 oder auch mit 70 oder was durch die Gegend und sie lernen von ihm. Er ist Lehrer, sie sind Jünger. Alle Dienste und Gaben haben einen einzigen Zweck. Nicht damit ich gut bin, damit ich erhöht werde, irgendwas in der Richtung. Sie haben nur das eine Ziel, damit Gemeinde gebaut wird, damit Menschen wie du und ich gestärkt werden durch diese Menschen. damit wir einander dienen. Das ist, diese ganzen Dienste sind nicht Dienste, die oben leiten, sondern die führen. Deshalb ist die Hierarchie nicht aufgebaut, die Oberen sind oben, sondern Christus ist unten. Dieser Eckstein, das war ein Fundamentstein unten, wo zwei Wände drauf standen. Es gibt auch die andere Erklärung, dass das der letzte Stein im Gewölbe ist, aber auf den letzten Stein kannst du nicht bauen. Das ist unlogisch. Ist ein schönes Bild, aber passt nicht zu dem, was hier steht, weil hier steht, auf diesem Stein wird gebaut und nicht, der wird zum Schluss eingesetzt. Also das war ein Fundamentstein, ein richtig mächtiger Stein, wo zwei Wände drauf ruhten, auf der Ecke. Das war der Eckstein, darauf wurde gebaut. Und die Apostel waren unten, sie haben gedient. Jesus hat den Jüngern die Füße gewaschen, er hat gedient. Also Leiter dienen, die herrschen nicht. Und deshalb ist auch dieses Bild vom Hirten. Die Schafe folgen freiwillig dem Hirten. Sie folgen ihm, werden nicht von hinten getreten. Das ist das Bild von Leiterschaft. Und er hat sich was dabei gedacht, dass er nicht einem alle fünf Dienste gibt, alle fünf Gaben gibt. Damit sich die Leute nämlich nicht aufblähen. Weil dann kommt Stolz hoch. Diese zwei Bilder, einmal der Leib, wo ich kann nicht gleichzeitig Arm und gleichzeitig Bein sein, das funktioniert nicht. Und der Leib funktioniert nur dann, wenn jeder seine Gaben einbringt und jeder das tut, wozu er berufen ist. Wir sind voneinander abhängig und das ist gut so, das ist Gottes Plan. Und wenn wir in diese Einheit kommen, die ich dir eben da gestanden habe, dass wir uns eins werden, dann wird dieser Körper anfangen zu funktionieren. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Gott fragen, was hast du für mich? Welche Gabe hast du für mich? Ich will mehr. Wir sollen streben nach diesen Geistesgaben. Und streben heißt, dass wir sie vor Gott erbitten auch. Paulus sagt mal, der in Sprachen redet, der soll beten, dass er sie auch auslegen kann. Ich wünsche mir, dass wir das ganz schnell haben, dass Menschen hier Sprache auslegen. Ja, und da schließt sich hier irgendwo der Kreis zum Anfang. Am Anfang sprachen wir von diesen Problemen mit Unreinheit, Pornografie und diesen Dingen. Müssen wir dahin zurückgehen und da aufräumen, damit die anderen Sachen kommen. Vielleicht sind da noch Dinge in unserem Leben, wo Gott sagt, also ich würde dich gerne beschenken, aber räum erstmal auf. Da aus deinem Keller stinkt es gewaltig. Also es ist wichtig, dass wir da anfangen, dass wir Gott fragen, Herr, sind da noch Dinge in meinem Leben, die dich hindern, ja, mich weiterzubringen? Wo ich dem Heiligen Geist im Weg bin, wo ich ihn blockiere, durch mein Verhalten, durch mein Leben, durch meine Untreue, all diese Dinge. Und der Umgang miteinander spielt auch eine ganz große Rolle. Wir haben jetzt Abendmahl. Und Paulus hat bei den Einsetzungsworten, schreibt er ja davor und dahinter, schreibt er ja was zu dem Abendmahl, was sie gefeiert haben. Und er schimpft sie und sagt, ihr verhaltet euch so übel gegeneinander. Ihr trinkt während dem Abendmahl, dass ihr beschwipst seid, wenn es mal losgeht. Die einen essen schon vorher und ihr nehmt keine Rücksicht aufeinander. Und ich finde, dass das ein ziemlich heftiges Wort ist, was er da an der einen Stelle sagt. Ich will damit nicht drohen, aber wir sollten das nicht aus dem Blick verlieren. Vielleicht sollten wir uns das indem wir Gott bitten, dass er uns Klarheit schenkt, das nochmal durchlesen zu Hause und uns ja, das zu Gemüte führen. Weil er sagt nämlich in 1. Korinther 11, ich glaube Vers 30, deshalb sind unter euch so viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl ist entschlafen. Also dieses Verhalten hat Auswirkungen Und selbst Krankheit kann diese, muss nicht. Nicht, dass wir sagen, jeder, der krank ist oder der Probleme hat, der hat sowas im Leben. Aber es kann sein, dass diese Dinge Ursache haben. Lass uns Gott fragen, was ist in meinem Leben, was diese Dinge, ich will, dass das verschwindet. Ich will mit dir ins Reine kommen. Ich will nach vorne kommen. Ich will diese Freude und diesen Frieden und ja, das will ich haben. Zeig mir, wie ich dahin komme. Zeig mir, was im Weg ist. Und vielleicht auch hören auf das, was vielleicht Geschwister sagen. So viel jetzt erstmal. Ich habe jetzt hauptsächlich aus den ersten vier Kapiteln, aber die sind noch nicht fertig, weil ich habe da nur ein paar Themen rausgenommen. Da geht es auch noch um menschliche Weisheit und göttliche Weisheit, da werde ich das nächste Mal drauf eingehen. Das war jetzt zu viel, um das da noch mit reinzupacken. Aber lasst uns anfangen, es nicht mehr zuzulassen, dass Spaltungen zwischen uns sind. Sonst Dinge trennen. Dass die Menschen wirklich da draußen sehen, die haben einander lieb. Dass wir uns nicht vor dem Gottesdienst in den Arm nehmen und in Wirklichkeit merkst du, der andere ist stocksteif, wenn du ihn drückst. Sondern dass wir wirklich diese Liebe leben. Und wir lesen das im Korinther auch noch nachher, 1. Korinther 13, wo davor und danach geht es um Gaben, aber diese ganzen Dinge sind wertlos, wenn die Liebe nicht da ist. Aber da gehen wir auch nochmal tiefer. Ich glaube, da können wir uns ein Jahr mit beschäftigen. Vater, ich danke dir, dass du einen Plan für uns hast. Du hast eine Vorstellung, wie Gemeinde aussehen soll. Du hast eine Vorstellung, wie Gemeinde gelebt werden soll. Aber wir wollen lernen von dir. Wir wollen immer tiefer in dein Wort hineinkommen. Dass wir immer mehr Erkenntnis haben. Herr, du musst uns die Augen öffnen, du musst uns die Ohren öffnen und du musst uns Offenbarung geben darüber, dass wir die Dinge richtig verstehen und dass sie in unser Herz kommen, dass wir immer mehr eins werden, dass Dinge aus unserem Leben ausgeräumt werden, wo wir noch falsche Gedankengebäude haben. Sie verschwinden und es korrigiert wird da. Herr, wir wollen in Jüngerschaft gehen. Wir wollen lernen miteinander von dir. Ich danke dir, dass wir jetzt das Mahl feiern dürfen. Du hast das alles ermöglicht, indem du dein Leben geopfert hast, damit wir, ja, damit unsere Schuld weggewaschen wird, damit wir rein wie Schnee sind. Du bist gestorben, damit wir, und hast unseren Fluch getragen, damit wir keine Flüche mehr haben müssen. Du bist gestorben, dass wir in Freiheit kommen, dass wir in Gesundheit kommen. All das hast du auf dich genommen am Kreuz. Und dafür danke ich.